Ist ja die Politik der gleichen Meinung, Jan-Ido Albers?
Also ich kann das nur unterstreichen, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Die Quotenregelung ist aus meiner Sicht rechtlich schon nicht so ganz leicht verdaulich, sage ich mal vorsichtig. Und inhaltlich halte ich sie für völlig abwegig, weil wir am Ende junge Menschen zu einem zweiten Zeitpunkt vom Grundsatz her zwingen wollen, sich zu entscheiden, wo die wirklich noch nicht so weit sind. Und das halte ich für, wenn man den Arztberuf, gerade den Hausarztberuf, attraktiver macht, für einen komplett verkehrten Weg. Deswegen finde ich diese Stipendienlösung durchaus reizvoller. Wir machen das in der Verwaltung ja auch so. Wenn es eine entsprechende Weiterbildung gibt, dann geht es darum, können wir das finanziell unterstützen? Machen wir dann aber, wenn du dich verpflichtest, für einen überschaubaren Zeitraum dann eben bei der Stadtverwaltung in Jever weiter zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein gesunder Weg. Passt ja bei dem Thema ganz gut.
Genau. Ein anderer Weg ist auch die European Medical School, ein Austausch von Medizinstudenten aus Groningen mit Medizinstudenten aus Oldenburg. Das machen Sie jetzt seit 2012. Wie kommt das an?
Ja, es kommt sehr gut an. Also wir haben in Oldenburg jetzt gerade den 7. Jahrgang aufgenommen. Und im ersten Jahrgang waren es ungefähr 1500 Bewerbungen auf die 40 Studienplätze, also mit Erstwunsch Oldenburg. Es sind jetzt immer noch, also jedes Jahr über 1000 Bewerber gewesen. Also nur mal so die Größenordnung. Also wir haben 7:1 landesweit, aber in Oldenburg sind es über 1000 für 40 Plätze. Also nochmal ein bisschen andere Quote. Und das Programm ist sehr attraktiv. Also wir haben es gerade nochmal von Herrn Tümmler, also vom Wissenschaftsminister gehört. Wir sind der einzige grenzüberschreitende Studiengang, europaweit, vielleicht sogar weltweit, weiß nicht, aber jedenfalls europaweit, also auch über die, unabhängig von der Medizin, ein binationaler Studiengang, ein Jahr Groningen für alle bis jetzt noch. Wenn es mehr werden, können es wahrscheinlich nicht mehr alle machen. Und wir haben auch jedes Jahr 40 Studenten aus Groningen, die für ein Jahr nach Oldenburg kommen. Es werden dann auch mehr, wenn wir noch mehr Studenten haben. Und das ist für die Studenten super, super spannend einfach. Also weil Groningen ist sozusagen vor der Haustür, das ist 1,5 Stunden entfernt und unsere Studenten haben schon im ersten Semester Anatomie zum Beispiel, zum Teil in Oldenburg, zum Teil in Groningen, fahren dort mit dem Bus sozusagen hin, erleben in Groningen ein ganz anderes System. Also die Vor- und Nachteile eines anderen Systems, niederländische System ist, sage ich mal, sehr eher so reguliert und unter anderem eben Primärversorgung, aber auch zum Beispiel, es gibt in den Niederlanden keine ambulant tätigen Fachärzte, die sind alle an den Kliniken tätig, die also noch mehr hausarztbasierte oder hausarztzentrierte Versorgung und auch sehr eine sehr starke Tradition, was leitlinienorientierte Medizin angeht, was die Unterstützung von Wissenschaft in die klinische Medizin angeht. Und das kommt sehr gut an. Auch das Thema Kommunikation, was auch in den letzten Jahren einen immer größeren Stellenwert im Studium spielt, da sind uns die Niederländer auch voraus, also was das Kommunikationstraining angeht mit Simulationspatienten, mit Videofeedback und diesen ganzen modernen Methoden. Wir haben in Deutschland einen sogenannten Masterplan 2020, also wie wir das Medizinstudium uns für die Zukunft vorstellen. Das haben wir in Oldenburg eigentlich von Anfang an schon so erfüllt, was die Kriterien angeht. Also wo in Baden-Württemberg, Bayern und Berlin und sonst wo sozusagen noch diskutiert wird, wie sie da hinkommen können, diese Kriterien zu erfüllen. Unter anderem frühzeitigen Patientenkontakt, kleine Gruppen und verschiedene andere Aspekte, die haben wir in Oldenburg von Anfang an schon implementiert sozusagen. Also es ist ein sehr moderner Studiengang. Genau, also dann haben wir die vier Kooperationskrankenhäuser, ist auch eine Besonderheit. Also wir haben kein riesiges Uniklinikum wie zum Beispiel in Hannover oder Göttingen oder anderen Standorten, sondern wir haben diese, sage ich mal, noch eher für die Patientenversorgung relevanteren Klinikgrößen mit 400 bis 800 Betten und da auch eine sehr gute Ausbildungssituation.
Sehr schön. Also Sie haben jetzt schon gemerkt, es gibt viel, viel, viel. Herr Klose, gerne noch.
Ich habe mich auch mit dem holländischen System so ein bisschen beschäftigt. Da haben wir das Primärsystem, was ich primär hier auch für Deutschland ganz gut finden würde. Aber die Folge ist, dass wir auch holländische Patienten bei uns in der Praxis sehen hier in Jever. Weil die Wartezeiten da sind, würde sich hier keiner mit zufrieden geben. 1,5 Jahre auf eine Magenspiegelung oder ähnliches. Das ist dann der Nachteil natürlich. Da findet dann die Budgetierung in dem Sinne statt, indem das Angebot verknappt wird, indem es nur die Krankenhäuser machen.
Diese Probleme gibt es, aber es gibt natürlich auch die Probleme des Ärztemangels hier bei uns in der Region. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, haben Sie Fragen an die Podiumsdiskussionsteilnehmer? Wenn ja, Hand hoch, wie in der Schule. Nicht? Das kann auch sein. Nicht? Doch, eine. Gerne. Ich komme einmal rum.
So. Ich habe einfach eine ganz einfache Frage. Wir haben in Jever keinen Kinderarzt mehr. Gibt es in näherer Zukunft irgendwie eine Perspektive, dass wir da wieder versorgt werden?
Das ist ein großes Problem in unserem Bereich. Die Kinderärzte, da kommen wir auch nochmal darauf hin, durch diese Planung, ja, die ja hier ich vorhin demonstriert habe, immer noch auf Zahlen von 93 beruht. Die Kinderärzte haben, ich komme gleich auf die Frage, was in Jever ist, da darf ich aber nicht zu viel sagen, weil das auch Datenschutzgründe dann betrifft. Wir haben aber bei den Kinderärzten das Problem, dass enorm viele Vorsorgeuntersuchungen zusätzlich aufgenommen wurden. Und dadurch sind die Kinderärzte eigentlich völlig überlastet. Viele Eltern finden keine Kinderärzte mehr, wo sie U3-Untersuchungen, also bei den Neugeborenen, machen können. Das ist das Problem der Kinderärzte. Dann haben wir weniger Kinderkliniken, die ausbilden. Kinderklinik Wilhelmshaven bildet aus, aber die bleiben dann nicht hier. So, jetzt zu Jever. Wir haben im Augenblick keinen Kinderarzt. Wir sind dran von der KV und haben Informationen, dass zum 1.1. wieder eine Tätigkeit hier aufgenommen wird. Egal von wem, das darf ich aus Datenschutzgründen nicht sagen. Ich kann es nicht garantieren, es ist uns zugesagt worden.
Das sind gute Nachrichten. Haben Sie sonst noch Fragen? Ja, genau, ganz versteckt da hinten. So, einmal rumlaufen. Sport am Abend, das ist auch immer gut. So, bitte.
Ja, wir haben gehört, dass also nur 10% aller Studienabgänger sich niederlassen wollen. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit... hausärztlich niederlassen wollen, okay. Was passiert mit den anderen? Wir haben gehört, die Zahl der Ärzte insgesamt hat zwar trotz weniger Studienplätze zugenommen, aber gibt es belastbare Zahlen, wo die anderen Studienabgänger hingehen, was die machen?
Herr Klose hat eine Statistik. Moment.
Ich habe hier, wo ich vorhin zitiert habe, das planen Absolventen der Medizin in Niedersachsen. Das ist vom 22.10.18, also noch nicht mal 8 Tage alt. Da steht drin eben, wie gesagt, dass 25% die internistische Medizin anstreben, der Studenten, und dass 8,5% der Frauen sich als Hausärztin niederlassen wollen und 8,1% der Männer. Dann haben wir also 16 plus 25, haben wir schon mal 41%. Die anderen Zahlen müssten Sie sagen, wer gar nicht in der kurativen Medizin tätig werden will.
Ja, ich kann vielleicht noch sagen, also ich habe meinen Abschluss gemacht 98, 99. Und in den 90er Jahren wurde noch prophezeit, dass wir 50.000, 60.000 arbeitslose Ärzte in Deutschland haben würden. Das hat sich dann innerhalb von ein paar Jahren ganz komisch, also ähnlich wie bei der Lehrerschwemme und Lehrermangel, plötzlich gewandelt. Kein Demograf oder kein Soziologe hätte das jemals für möglich gehalten, dass sich das Ganze so stark verändert innerhalb von wenigen Jahren. Und als in den 90er Jahren wurde uns zum Beispiel noch geraten, ganz frühzeitig über alternative Berufsfelder nachzudenken, also vielleicht Medizinjournalismus oder Pharmaindustrie oder natürlich benachbartes Ausland, also zum Beispiel Schweden oder England, Schweiz. Und es wurde dann auch so ein bisschen befürchtet, dass zu viele Ärzte vielleicht Deutschland verloren geht. Ja, erst werden die teuer ausgebildet und dann verschwinden sie irgendwie ins Ausland. Aber im Nachhinein muss man sagen, das sind nur ein paar wenige Prozent. Also die meisten werden ärztlich tätig. also in der Größenordnung von 95%, würde ich sagen. Und also man, also es ist, es gibt wenige, die, die in anderen Bereichen tätig sind, sozusagen im System verloren gehen, wenn man das so, so bezeichnen will. Also es ist schon, allerdings nimmt die Zahl der Krankenhausärzte deutlich mehr zu als die der ambulant tätigen Ärzte. Also die, die genau, also wir wollen jetzt sozusagen nicht dieses Thema Krankenhaus versus Praxis ausspielen, aber in Deutschland gibt es im Vergleich international viel mehr Krankenhausbetten. Also die einzelnen Regionen wollen natürlich versuchen, die Krankenhäuser zu erhalten und auch die Bettenzahl zu erhalten. Aber wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, dann haben wir sehr viel mehr Krankenhausbetten. Und da wäre möglicherweise auch ja, so eine Verschiebung möglich. Aber das muss man sich dann genauer anschauen, wo eine Umverteilung vielleicht sinnvoll ist.
Sehr schön. Da hinten ist auch noch eine Frage. Geh nicht an der Box lang, sonst piept es. Klingeln wir uns einmal die durch. Hallo. Hallo. So.
Ein kurzer Kommentar von mir als Arzt. Ich muss dem so ein bisschen widersprechen, weil als ich studiert habe, da sind dann meine Freunde nach Norwegen gegangen für das praktische Jahr und kamen mit einem Arbeitsvertrag wieder. Wir sind ein Freundeskreis gewesen von ungefähr 10 Leuten. 3 sind noch in Deutschland. Am laufenden Band sagt der Nächste irgendwann, komm, ich ziehe auch nach Schweden, ich ziehe auch nach Norwegen. Und wenn wir uns so mal treffen, irgendwo auf irgendwelchen Feiereien, und ich denen erzähle, was ich hier für Druck und Belastungen habe, die lachen mich aus. Ja. Und genau so ist es auch gewesen. Der Erste ist gegangen, dann hieß es, ja, du bist doch blöd, guck mal, wie es hier läuft. Zack, der Zweite, hochzufrieden, zack, der Dritte. Also ein befreundetes Pärchen, beide Ärzte mit 3 kleinen Kindern, sind vor 2 Jahren nach Schweden abgehauen, die kommen nicht wieder.
So, Herr Professor Dr. Freitag.
Genau, also es gibt leider keine so, so tollen Statistiken zu diesem Auslandsphänomen, aber es hängt natürlich auch immer vom Freundeskreis ab, ja, wie, wie hoch der Anteil ist von Leuten, die, die jetzt mobil sind und so weiter. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die Lebensqualität ist durchaus höher in anderen Ländern. Ja. Also Schweden ganz, ganz speziell. Also da sind ganz geregelte Arbeitszeiten, vernünftiges Einkommen, super Lebensqualität. In der Schweiz ähnlich. Ja, da wird auch auf jeden Fall eher noch besser verdient als bei uns. Und die Leute sind in der Regel auch zufrieden. Das ist eher die Frage, wie zufrieden sind Sie langfristig in der Schweiz, sozusagen, was den Wohnort angeht oder was die Integration angeht. Also auch nach 10 oder 20 Jahren, auch in Schweden, ist nicht unbedingt garantiert, dass die Leute sozusagen voll integriert werden in die Gesellschaft. Das sind dann auch nochmal Aspekte. Aber ich glaube trotzdem, dass es, wir können mal versuchen, nochmal aktuelle Zahlen dazu zu bekommen, dass es eher ein kleiner Teil ist. Also zum Beispiel nach England zu gehen, das war in den 80er, 90er Jahren wirklich ein Massenphänomen. Jetzt sind es, denke ich, eher sind viele zurückgekommen, ja, genau. Und aber natürlich gibt es auch Agenturen, die nach Neuseeland, nach Kanada, überall hin abwerben, ja, oder nach Saudi-Arabien oder nach Dubai, überall kann man arbeiten. Das ist ja auch der Vorteil, sage ich mal, vom Medizinstudium, dass man eigentlich weltweit einsetzbar ist, ja, nicht nur bei Ärzte ohne Grenzen, sondern auch in ganz normalen Arbeitsverhältnissen. Und deswegen ist auch ein weltweiter Arbeitsmarkt, ja, wenn, aber trotzdem ist die Mobilität jetzt nicht so massiv. Aber auch zum Studieren gehen ja auch mittlerweile viele Leute, die hier keinen Studienplatz bekommen, gehen nach Ungarn oder nach Riga, zahlen dann irgendwie so und so viel 1.000 Euro im Jahr, um eben einen Studienplatz zu bekommen. Also da gibt's schon mehr Mobilität und aber auch mehr Austausch. Ne? Also gerade was dann so Rückmeldung angeht, wie geht's den Leuten vor Ort, das spricht sich dann auch relativ schnell rum.
Wenn Sie noch mal kurz, ich würde gerne noch einmal kurz zu Ihnen gehen. Was ist denn von Ihren Freunden, was ist denn in Schweden so viel besser als hier?
Also die beiden mit den 3 Kindern sagen, jetzt endlich ist Familie und Beruf vereinbar. Wir können gemeinsam Urlaub machen. Allein das. Ja? Also es geht nicht primär ums Geld, es geht um Lebensqualität.
Aber Sie bleiben hier?
Im Moment ja.
Das ist schon mal eine gute Nachricht. Also es geht natürlich auch um Lebensqualität und natürlich auch die Zeit, das haben wir auch schon bei der Diskussion festgestellt. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, was vielleicht Politik oder was vielleicht auch im Studium oder was vielleicht auch so datenregulatorisch irgendwie geändert werden kann, damit auch wirklich Ärzte auch mehr Zeit für sich haben?
Ja, also zum einen natürlich ganz klar, wäre es schön, weniger Bürokratie zu haben, aber wir haben leider mehr. Ja, also in den USA gibt es einen Paper Reduction Act, sowas haben wir noch nicht. Aber wir haben zum Beispiel eine zunehmende Zahl an Rabattverträgen, an Hausarztverträgen, an irgendwelchen, also wenn ich zum Beispiel einer Patientin in meiner Praxis ein Blutdruckmedikament aufschreiben will, zum Beispiel Ramipril, ja, so ein ganz stinknormaler Wirkstoff, dann würde ich in, sag ich mal, normalen Land aufschreiben, Ramipril, 10 Milligramm, so und so viel. Bei uns klappt sich eine Liste auf, dann habe ich vielleicht die Wahl von 50 verschiedenen Medikamenten mit Grün, Rot, Ampellösung und ich brauche eigentlich eine Pharmazie und eine ökonomische Zusatzausbildung, um sozusagen das richtige Präparat auszusuchen, ob es jetzt welche Krankenkasse jetzt gerade welchen Vertrag ausgemacht hat. Das kann sich von Quartal zu Quartal ändern. Für die Patienten ist es auch schrecklich, weil sich nämlich die Tabletten öfters mal ändern können, was die Farbe und so weiter angeht. Also das sind einfach keine guten Lösungen, die wir in Deutschland haben. Und da ist auch noch keine Änderung in Sicht. Also da gibt es sozusagen genügend Player oder Stakeholder im System, die davon profitieren, dass es möglichst kompliziert ist. Ja. Und da könnte die Politik auch durchaus eingreifen.
Ist das dann aber auch nicht so ein Kampf auch mit den Krankenkassen generell? Weil ich meine, mit den Krankenkassen handelt jeder Arzt das Budget aus. Man handelt natürlich aus, welche Pillen kann ich wem verschreiben, was wir gerade schon gehört haben. Warum haben die Krankenkassen so viel Macht bei den Ärzten?
Ja, weil sie letztendlich im Auftrag ihrer Versicherten uns bezahlen. Insofern haben sie schon eine Macht. Aber ein Beispiel nochmal eben. Wir haben vor 6 Jahren eine Kommission gegründet gehabt von der Kassenärztlichen Vereinigung Bürokratieabbau und haben alle Formulare durchgewühlt praktisch, diesen Riesenberg. Ich war nicht dabei, ich habe es mir sagen lassen. Der Endeffekt war, dass, glaube ich, 50 abgeschafft wurden, aber in der gleichen Zeit sind 200 neue gekommen. Und das ist dann relativ frustrierend. Da hört man dann irgendwann auf. So, und das ist nicht die Krankenkasse allein, sondern es gibt ja den sogenannten GBA, das ist der gemeinsame Bundesausschuss, wo Krankenkassen und Ärztevertreter zusammensitzen. Die haben halt auch nur die politischen Anweisungen von der Bundespolitik, vom Gesundheitsministerium durchzusetzen. Und das ist der Urheber, das muss man ganz klar so sagen. Ich will die Krankenkassen nicht in allen Dingen in Schutz nehmen. Ich hätte auch Vorwürfe, aber nun ist keiner hier, der sich wehren kann, dann lasse ich das lieber, sonst würden wir auch eine Stunde hier, anderthalb Stunden noch weiterstehen, alleine im Diskurs mit diesem, mit demjenigen. Aber wie gesagt, da sind die Krankenkassen oft gezwungen, aber sie denken sich auch viel aus, was uns bei Beschäftigung hält, im Bürokratiebereich. Und manchmal kann man da auch fast eine Methode hintersehen, uns zu beschäftigen.
Deswegen lieben Gruß an Jens Spahn. Falls er zuhört, kann er nächstes Mal gerne mit dazukommen. Sehr gerne. Da sind noch mehr Fragen. Gerne.
Ich glaube, Jens Spahn hat demnächst andere Themen im Kopf. Ich hätte mal eine Frage. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Frauen, Frauenpolitik etc. Gynäkologien an den Krankenhäusern sind häufig sehr oder fühlen sich sehr unterfinanziert und viele Krankenhäuser schließen ihre Gynäkologien, weil eben halt eine Geburt offensichtlich nicht so bezahlt wird wie manch andere Dinge im Krankenhaus. Dazu kommt noch, dass viele Krankenhäuser und Gynäkologien ihre Hebammen nicht mehr bekommen. Und da hätte ich schon ganz gerne mal eben eine Antwort von den Herren, wie man da dann in Zukunft denkt, wie es verbessert werden kann.
Wer möchte? Herr Kruse.
Ich bin ja auch Mitglied in der Gesundheitsregion als Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung. Was die Hebammen betrifft, haben wir hier eine sehr gute Lösung inzwischen gefunden. Wir haben eine sehr engagierte Leiterin oder Vorsitzende des lokalen Hebammenverbandes. Wir haben in Varel, ist es glaube ich, am Krankenhaus eine Hebammenzentrale, sag ich mal so ganz neutral, eingerichtet, wo sich Frauen dorthin wenden können. Die vermitteln dann Hebammen, die Zeit haben. Trotzdem muss die Ausbildung natürlich, soll auch universitär demnächst eventuell laufen. Also höherer Anspruch. Wie bitte? Ja, kann sein, da kenne ich mich nicht so aus. Auf jeden Fall, wir haben hier, denke ich, eine Lösung gefunden, dass die Frauen entsprechend auch versorgt sind, was die Hebammen angeht. Ob das überall klappt, kann ich nicht garantieren. Mit den DRGs der Geburten und der Krankenhausdingen kenne ich mich natürlich nicht so aus. Die Krankenhäuser haben ja generell ein Problem. Und wir haben ja das Nordwestkrankenhaus hier jetzt, was jahrelang eine schwarze Null hatte und plötzlich 4 Millionen miese. Warum? Nicht, weil sie zu wenig gearbeitet haben, sondern weil sie zu viel gearbeitet haben. Und das ist ein Unding, was die Politik, da gehen wir jetzt wieder auf die Politik. Da muss ich auch Ihre Partei nicht so ganz außen vor nehmen mit Herrn Lauterbach, der da doch vieles durcheinander bringt. Genauso leider, wie wir budgetiert sind, sind die Krankenhäuser auch budgetiert. Und da fallen diese sehr intensiven, aufwendigen und auch versicherungstechnisch extrem teuren Geburten fallen dann oft hinten runter. Darum sind ja auch die ganzen Belegärzte. Wir hatten in Jever hier früher eine große Belegklinik. Das ist einfach nicht mehr zu schaffen. Finanziell für die niedergelassenen Ärzte.
Herr Professor Dr. Nutter.
Ja, einfach nur noch kurz zu den Hebammen. Sie haben recht, da gibt es eine EU-Richtlinie und Deutschland ist auch tatsächlich das einzige Land, das es noch nicht umgesetzt hat. Wenn Sie auf eine Europakarte schauen, alle sozusagen grün, Deutschland rot. Für Niedersachsen kann ich nur sagen, dass wir tatsächlich letzten Donnerstag ganz konkret einen Termin hatten im Ministerium, im MWK, Ministerium für Wissenschaft und Kultur, wo es darum ging, jetzt die Diskussion oder nach Lösungen zu schauen, wie setzen wir das mit der Hebammenausbildung eben auf akademisch an den Hochschulen, an den Universitäten. Aber das Land Niedersachsen zumindest fängt jetzt darüber an, ernsthaft nachzudenken.
Gute Nachricht. Vielleicht. Sonst noch Fragen? Da hinten war sonst noch auch irgendwo ganz hinten. Natürlich, ganz hinten. So, bitte.
Also ganz auf die Stadt Jever bezogen. Ich bin auch Hausarzt, habe eine junge Kollegin bis Anfang 2017 bei mir gehabt, Weiterbildungsassistentin, die gerne, ist meine Lebensgefährtin, sich auch niederlassen möchte. Es geht einfach nicht, weil wir immer noch gesperrt sind als Zulassungsbezirk. Es ist nichts in Aussicht, in näherer Zukunft jemanden zu motivieren, dass er aufhört. Und ich sehe selbst die Verknappung, also in meiner kurzen Zeit, die ich jetzt als Hausarzt niedergelassen bin, ist ein Sitz in Jever weggefallen, der von Herrn Temm, der gestorben ist, der nicht nachbesetzt worden ist. Und jetzt zusätzlich die Verknappung durch die Kinderärzte, der Kollege, der momentan nicht tätig ist. Da sehe ich auch, dass viele dieser Kinder dann bei mir in der Praxis landen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch irgendwie Kapazitäten dafür schaffen soll. Und ich froh wäre, wenn ich jemanden sozusagen noch zweiten dazu nehmen könnte, was aber einfach nicht funktioniert.
Die Frage ist, warum? Wer möchte? Herr Klose. Ups, so, jetzt.
Sie sind ja ganz zu Anfang nicht dabei gewesen. Da habe ich den Vortrag ja gehalten, wie die Bedarfsplanung für Jever hier aussieht. Wir haben halt immer noch die Maße von 93 und von 1993 und damit sind wir immer noch hausärztlich überversorgt. Überversorgt, das muss man sich mal vorstellen. Und wir haben eine Chance, eventuell, die Bedarfsplanung soll wieder geändert werden nächstes Jahr. Wir haben eine Chance, eventuell, dass wir im Hausarztbereich dann noch enger beplant werden. Das klingt ja so bürokratisch, beplant werden. Aber ob wir da für Jefer noch einen Sitz rausholen, das wird sich dann letztendlich zeigen. Man hat aber ja auch, aber jetzt geht schon in die KV-Beratung hinein, wir haben ja auch die Möglichkeit, Sicherstellungsassistenten sich zu beschäftigen und diverse andere. Also wenn da wirklich Druck ist, biete ich jederzeit an, dass wir in Wilhelmshaven uns treffen, beziehungsweise wohnen ja gar nicht weit auseinander, dass ich mal zu Ihnen komme, Dinge aufzähle, die wir als KV da eventuell bieten können. Aber wir haben in Wirklichkeit, das ist schon richtig, im Augenblick auch ein Problem, ohne einen Namen zu nennen, eines Kollegen, der jetzt leider erkrankt ist, auch im allgemeinmedizinischen Bereich tätig gewesen und dessen Stelle im Prinzip ja auch nicht versorgt ist.
Herr Freitag.
Also wir haben ja dann im Gesundheitssystem auch noch das Phänomen, dass praktisch auf der einen Seite Gesundheitsausgaben langsam, aber stetig weiter ansteigen. Aber wenn man dann genauer hinschaut, wo das hinfließt, dann ist es vor allem momentan die größte Steigerung im Bereich vom Arzneimittelsektor und da vor allem die hochpreisigen Medikamente. Und das ist dann im Prinzip auch Geld, was im Endeffekt an anderer Stelle fehlt. Also die gerade so die ärztliche Arbeitszeit oder aber auch Pflege zum Beispiel, Physiotherapie, das ist alles im Prinzip unterfinanziert. Also da wird ja auch in anderen Ländern mehr, sag mal, bessere Gehälter bezahlt als bei uns. Und führt dann zu grotesken Situationen, wie zum Beispiel, meine Eltern wohnen in Bad Zwischenahn. In Bad Zwischenahn gibt es momentan keinen ambulanten Pflegedienst, der irgendwie kurzfristig aktivierbar wäre, weil die einfach ausgelastet sind und weil anscheinend in Deutschland Mechatroniker besser verdienen als Pflegekräfte. Ja, also das könnte man zum Beispiel auch gut ändern.
Ich habe so eine Leinfrage, Herr Klose. Warum würde das in dem Beispiel nicht einfach gehen, dass man sagt, dann machen wir eine Gemeinschaftspraxis? Weil dann ist es ja trotzdem ein Haus, aber er hat dann die Unterstützung von seiner Frau als weitere Ärztin. Warum geht das nicht?
Weil wir eine Ärzteschwemme haben, laut Politik seit 93 und keine weiteren Ärzte bei Überversorgung zugelassen werden dürfen. Das ist die ganz einfache Antwort. Wir haben eine Überversorgung, auch wenn das gefühlsmäßig nicht der Fall ist. Und das sind die Gründe, warum jetzt der Kollege nicht einfach sagen kann, ich nehme noch jemanden mit rein, der dann auch eine volle Zulassung hat. Und solange da ein Gesamtbudget besteht, kann man da im Sinne der anderen Kollegen auch noch Verständnis haben. Aber es gibt manche Dinge, die wir als KV irgendwo auch regeln können. Nur das ist nicht der Raum hier, um darüber zu sprechen.
Sehr gut. Eine Frage haben wir dann noch. Dim. So. Da bin ich schon.
Also ich kann das nur unterstützen, was Herr Leffinghausen gerade sagt. Ich bin auch Hausärztin und das, was mir in den letzten 25 Jahren dann doch aufgefallen ist, das fällt einem vielleicht in 7 Jahren nicht so sehr auf, wie sehr sich die hausärztliche Medizin verändert hat, weil eben wesentlich mehr Eingriffe bei den Patienten vorgenommen werden. Wir hatten vor 20 Jahren nicht so viel Koronarstents, wir hatten längst nicht so viel Hüftoperationen, wir hatten längst nicht so viel Wirbelsäuleneingriffe. Das sind alles Dinge, die wir dann ja auch im Nachhinein managen müssen und die uns enorm viel Kraft kosten. Wenn ich allein sehe, wie viele Diabetiker wir versorgen, das ist vor vielen, vielen Jahren gar nicht möglich gewesen. Die leben heute alle wesentlich länger. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sollen mit einer Flotte von Jefer nach München fahren, ja, und Sie haben jetzt nur Neuwagen, dann werden Sie nicht viele Mechaniker brauchen, damit diese Neuwagen alle in München ankommen. Aber wenn Sie jetzt eine Flotte haben, wo der Durchschnitt der Wagen 60 oder 65 Jahre alt ist, dann werden Sie überall auf den Stationen alle 20 Kilometer wahrscheinlich eine Werkstatt brauchen, damit alle Wagen dort unten ankommen. Und dieses Problem haben wir in der Hausarztmedizin. Denke ich mal, wir könnten hier in Jever locker 10.000 20- bis 30-Jährige mehr versorgen. Aber wir können nicht mehr über 85-Jährige versorgen. Die Pflegeheime sind voll. Früher war das so, wenn jemand aus dem Krankenhaus entlassen wurde, noch nicht fit war und in Kurzzeitpflege ging, das war überhaupt kein Problem. Dann ist er in der AWO oder im Sophienstift oder im MOKA untergekommen für 2 oder 4 Wochen.